Hallo Andrea.
Hallo Lars.
Hat man so gemerkt, dass ich gelächelt habe, als ich Hallo Andrea gesagt habe, oder? Das klang irgendwie so toll. Mhm.
Freust dich halt.
Das ist ja richtig. Guter Anfang.
Ja.
Wie geht's so?
Hast du heute wieder ein bisschen Spargelgeplänkel dabei?
Nein, ich habe kein Spargelgeplänkel dabei.
Schade.
Aber wir hatten ja Ostern, Wünsche frohe Ostern gehabt zu haben. Mhm. Und es gab Spargel auch zu Ostern.
Toll. Grünen oder weißen?
Grünen in Form einer Quiche.
Oh, lecker. Ah
nee, sowohl als auch. Weil bei uns zu Hause am Ostersonntag gab es eine Quiche mit grünem Spargel. Und am Ostermontag waren wir essen und da gab es weißen Spargel. Also beides.
Mhm. Sehr gut.
Das volle Programm.
Das freut mich. Da fällt mir ein, unter deinem letzten LinkedIn-Beitrag gab es eine Frage von Lena zu grünem Spargel. Die wollte ich noch kurz thematisieren. Mhm. Und zwar wollte sie wissen, ob man grünen Spargel schälen muss.
Ich glaube nicht.
Ich glaube auch nicht.
Nee, deswegen habe ich ja geschrieben, dass ich, bevor ich irgendwie eine Spargel-Business aufmache, sollte ich mich mal ein bisschen mehr über Spargel informieren wahrscheinlich.
Ja. Wie lange geht denn die Spargelsaison eigentlich?
Das weiß ich nicht. Noch ein Thema, wo ich mich besser informieren sollte.
Okay.
Komm, wir gucken das jetzt mal hier direkt live. Hört man es jetzt hier tippen? Also, Google KI-Modus sagt, normalerweise beginnt die Saison in Deutschland in der zweiten Aprilhälfte und dauert exakt bis zum Johannistag am 24. Juni.
Johannistag, habe ich noch nie gehört.
Das ist der Geburtstag des Sohnes, der 24. Juni. Das ist doch auch glaube ich, entweder die Nacht vom 23. auf den 24. oder vom 24. auf den 25. ist, glaube ich, die kürzeste Nacht des Jahres. Oder 21. auf den 22. Ich weiß nicht. Irgendwann rund um den 24. ist auf jeden Fall die kürzeste Nacht des Jahres.
Ich finde es richtig toll, dass wir diese Episode immer starten mit so richtig gefährlichem Halbwissen.
Ja.
So, wir glauben, grünen Spargel muss man nicht schälen, aber. Der 21. oder der 24.
irgendwann im Juni. Wahrscheinlich ist es der 5. Juli, aber egal.
Ja.
Aber dann haben wir immer wieder mal ein Thema, wo wir uns dann wieder wo wir ein Follow-up machen können.
Das ist doch auch toll. Ja.
Insofern. Es hört einfach nicht auf.
Schön. Okay.
Es gibt ein Lied von Adrian Artmann, das heißt Spargelsaison, sehe ich hier gerade. Das wird mir auch in Google angezeigt.
Okay.
Kenne ich nicht. Ich muss mal gerade den Hund rauslassen. Moment.
Ja, wenn ich dein Hund wäre, würde ich mich auch verabschieden. Wenn es um Spargelsongs geht.
Kenne ich nicht, Adrian Artmann. Das Lied höre ich mir mal an nach der Aufnahme.
Ja, toll. Kannst du mir nächste Woche vorsingen?
Oh, das ist nicht jugendfrei, das Lied, sehe ich gerade.
Oh, okay, nee, dann lieber nicht.
Oh ja, nee, da werden Kraftausdrücke verwendet. Das lassen wir dann mal besser.
Okay, sollen wir mit dem heutigen Thema starten?
Ich bitte darum, bitte rette mich.
Du hattest ja am Anfang schon mal ganz kurz erwähnt, dass dein Englisch top-notch ist.
Mhm.
Und darum soll es heute gehen. Und zwar geht es heute um Corporate Bullshit.
Aha, schön.
Mhm. Ich spreche ja ganz gern über die deutsche Sprache und die englische Sprache und den Mix von den beiden. Und ich lese jetzt mal einen Satz vor und dann kannst du mir sagen, ob dieser Satz von einem CEO stammt oder ob der erfunden ist.
Ah, von einem CEO?
Auf Englisch, ja.
Mhm. Okay.
Working at the intersection of cross-collateralization and blue-sky thinking, we will actualize a renewed level of cradle-to-grave credentialing.
Gott. Bullshitting galore. Ich würde sagen, das ist ein wirklich gesprochener Satz eines CEO.
Ja, ist es nicht. Habe ich jetzt reingelegt. Dieser Satz wurde von einem Zufallsgenerator generiert. Und darum soll es heute gehen. Ich habe zwei Quellen dabei. Eine Studie von der Cornell University und eine deutsche Studie von geht schon los. Vom Leibniz-Institut für die deutsche Sprache.
Mhm.
Und ich möchte erstmal über die englische Studie sprechen. Mhm. Und zwar hat ein Psychologe an der Cornell University einen Bullshit-Generator gebaut. Also ein Programm, das echte Business-Wörter zufällig zusammenwürfelt. Mhm. Und ein Beispiel davon habe ich dir ja gerade schon vorgelesen. Was dieser Satz genau meint, kann ich dir nicht sagen. Es ist einfach absolut super Bullshit, aber die hört man schon öfters mal, solche Sätze, absolut, im echten Leben. Ein anderes schönes Beispiel wäre zum Beispiel: By solving the pain point of customers with our conversations, we will ideate a renewed level of end-state vision.
Toll.
Einfach toll. Er hat dann sämtliche solcher Sätze zusammenstellen lassen und hat dann über 1000 Büroangestellte dazu befragt, und die haben diese Sätze bewertet. Und es gab eben, auf der einen Seite gab es diese Sätze, die dieser Generator entwickelt hat, und auf der anderen Seite gab es Sätze von wirklich 500 Fortune-CEOs oder Führungskräften. Und er hat eben dann herausgefunden, dass manche dieser CEO-Zitate kaum vom generierten Unsinn zu unterscheiden waren. Klar.
Klar.
Und jetzt lese ich dir mal ein Beispiel vor, das recht gut abgeschnitten hat bei dieser Umfrage. Mhm. By focusing again on the customer experience, we will create a renewed level of meaningful differentiation and separation in the market between us and our competitors.
Das klingt also für mich nach einem ganz normalen Satz.
Ja, ist ja auch trotzdem schon so ein bisschen Bullshit drin.
Absolut, ja.
Ja. A renewed level of meaningful differentiation. Mhm. Ja. Und jetzt kommt ein, das ist nämlich wirklich wunderschönes Beispiel, das jetzt kommt. Dieses Zitat ist real. Also es hat wirklich ein CEO gesagt. Und es klingt wie Bullshit. Drilling down one more click on services, we actually think of multiple swim lanes of opportunity around business.
Multiple swim lanes of opportunity around business. Was soll das sein?
Ich habe absolut keine Ahnung, aber ich finde es wirklich lustig. Auf jeden Fall hat er dann diese Büroangestellten dazu befragt, die mussten die einordnen und dann mussten die noch so ein paar andere Fragen beantworten. Und er hat herausgefunden, wer diese leeren Bullshit-Sätze gut fand, der schnitt bei Denktests deutlich schlechter ab.
Bei Denktests?
Ja.
Okay.
Und dieselben Leute, die diese Bullshit-Sätze total toll fanden, die hielten ihre Chefs für supervisionär und charismatisch und so. Und die fanden diese Mission-Statements, die so richtig aufgebauscht werden, total inspirierend. Und die waren zufriedener mit ihrem Job.
Ja gut, letzteres ist ja wiederum nicht schlecht.
Ja, aber zum Beispiel, wenn es um Entscheidungen geht im Job, da lagen die häufiger daneben. Okay. Also es hat sich herausgestellt, dass die begeistertsten Mitarbeitenden möglicherweise die schlechtesten Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger sind.
Okay.
Ja.
Okay, was lernen wir daraus? Man sollte kritischere Menschen einstellen.
Genau, das sage ich dir jetzt. Das ist nämlich, beißt so ein bisschen auf so einen Teufelskreis hin. Wer nämlich auf diesen Bullshit hereinfällt, der verbreitet den ja auch selber öfter, weil er denkt, das klingt total schlau und er muss genauso reden. Ja. Und das befördert genau die Führungskräfte, die viel Bullshit reden. Und die ziehen dann noch mehr Bullshit-empfängliche Mitarbeitende an.
Ja,
wenn und dann dieser... Und dieser Forscher nennt es dann einen Clogged Toilet of Inefficiency.
Ja, sehr schön. Ja klar, die stellen dann wieder Leute ein, die sie dann ganz impressive fanden, und weil die halt genauso reden wie sie selber. Ja. Toll.
Ja, fand ich ziemlich unterhaltsam, muss ich sagen.
Wo endet das alles?
Ja. Was dieser Forscher nur noch hinzufügen wollte, ist, dass dieser Bullshit sich natürlich unterscheidet von Fachbegriffen.
Klar.
Also, ja. Und Corporate Bullshit klingt ganz oft so, als wäre man so weise und würde sich total eloquent ausdrücken, aber eigentlich stimmt das nicht.
Ja, ist halt, ja, klar, ist halt oft ein man versteckt halt, ne, wenn man irgendwie nicht wirklich was zu sagen hat hinter irgendwelchen Phrasen. Ja.
Ja.
Aber scheint ja zu funktionieren, offensichtlich.
Ja, und es gibt wohl einen Test, Also ist ja irgendwie klar, mit dem man herausfinden kann, ob da jetzt irgendwie gerade mit viel Bullshit-Wörtern gearbeitet wird. Und zwar sollte man sich einfach vielleicht öfters mal fragen, ob man den Satz in normalen Worten erklären könnte.
Ja, das ist ein guter
Test, glaube ich. Also gerade den mit diesen Swimlanes, keine Ahnung, was dieser Mensch mir sagen will damit.
Nee, richtig auch nicht. Ja. Gut, ich meine, Kontext bräuchte man da vielleicht noch ein bisschen, aber trotzdem, ja, man kann das dann vielleicht auch anders sagen. Ja.
Mhm. Und ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass das im Englischen noch mehr vorkommt als im Deutschen. Also, dass die gerade Führungskräfte oder auch Kommunikatoren oder so, dass die öfters so ein bisschen verschachtelt sprechen und mit so Superlativen und so irgendwie so bildlich und so. Ich habe das Gefühl, das ist, oder es fällt mir nicht so auf bei deutschen CEOs, wenn ich da irgendwie so Reden angucke oder so.
Ja, vielleicht, ja, gute Frage. Weil ich habe mich jetzt gerade erinnert, weil jetzt so im, es gibt ja auch diese, im wissenschaftlichen Kontext, also so wissenschaftliche Arbeiten zu was auch immer für Themen, da wird ja oft gesagt, dass es halt in Deutschland halt sehr oft irgendwie so hyperkompliziert klingt und dass im Englischen so wissenschaftliche Texte dann oftmals von Deutschen als so pseudo-wissenschaftlich oder zu populär wissenschaftlich irgendwie so verschmäht werden. Also ja, wobei das halt dann einfach nur ja leserlicher ist halt einfach, ne? Die verstecken sich halt nicht hinter solchen Phrasen. Aber mit dem Englisch, ja, es kann gut sein. Aber vielleicht ist es aber auch so, dass vielleicht nicht Muttersprachler das auch fördern, dieses Bullshit-Bingo von so Corporate-Sprech, habe ich jetzt gerade gedacht. Ob das wirklich dann nur so die Native-Speaker sind, die das so vorantreiben, weiß ich gar nicht.
Aber ja, vielleicht, das ist eine gute Frage. Aber was glaubst du, woher kommt das? Dass man zeigen will, man kennt viele Wörter oder kann sich irgendwie bildlich ausdrücken oder so?
Ja, vielleicht. Oder es ist halt wirklich so, dass sich das halt einfach so langsam aber sicher entwickelt, ne? Dass halt Menschen, die halt so ein bisschen so Blender sind, dann vielleicht irgendwie weit kommen und die ziehen dann wieder andere an. Ja, keine Ahnung.
Ja, ich werde da jetzt mal öfters drauf achten. Also ich weiß, dass Dimitri sich da öfters drüber beschwert.
Ja, ich meine jetzt so in unserer Branche, also jetzt in der PR, in der Kommunikation, ist ja schon auch so, wenn ich jetzt so manche Texte, Pressemeldungen oder so dann lese, dann ja, die sind auch nicht immer ganz gefeit vor irgendwelchen Bullshit, Bingo, Corporate Wording, Jongleuren. Also insofern, ja.
Ja, und da, also ich meine, gerade im deutschen Geschriebenen kommt ja dann auch noch dieses Denglisch dazu. Und das hat nämlich das Leibniz-Institut für die deutsche Sprache hat nämlich untersucht, welche englischen Wörter seit 2000 in deutschen Büros üblich geworden sind.
Aha, okay.
Und es ist total lustig, weil als ich mich bei Text 100 damals beworben habe, ist jetzt auch schon mal her. Da gab es noch den Blog und da gab es einen Beitrag von einem Werkstudierenden, glaube ich, Felix, hieß der Felix. Habe ich nie getroffen, aber den Beitrag, an den denke ich heute noch manchmal. Und der hat nämlich über dieses Agentursprech geschrieben.
Ja, stimmt.
Also wie lange er gebraucht hat, bis er sich irgendwie an die ganzen Worte gewöhnt hat und bis er wusste, wovon die Leute sprechen, wenn sie irgendwie sagen, ich pitch mal diesen Journalisten oder so. Und ja, dieses Leibniz-Institut hat das untersucht. Begriffe, die da jetzt, also die so im deutschen Alltag jetzt schon so richtig dazugehören, sind zum Beispiel Homeoffice, Deal, Performance, Feedback, Challenge, Meeting, Game Changer, Flow, Call, Loop, Pitchen. Und ja, die werden halt auch oft so verschachtelt, dass es wie Bullshit klingt.
Ja.
Zum Beispiel finde ich ein richtig tolles Beispiel. Da müssen wir deeper dingen. Oder der Dienstleister
deeper,
hat sich
deeper committed. Was? Deeper diggen?
Deeper diggen, ja.
Ah, diggen, okay.
Ja, oder der Dienstleister hat sich committed oder sowas. Aha.
Ja.
Ja. Oder Note to self, Expectation Management höher priorisieren. Ja.
Ja. Das auch da ist unsere Branche nicht so unbedingt gefeit davor. Das muss man wohl sagen.
Ja. Und diese Studie sagt wohl auch, dass, also manche englischen Wörter klingen halt einfach irgendwie besser. Also gerade so der Vergleich Versager und Underperformer. Klingt halt Underperformer irgendwie noch ein bisschen positiver als Versager. Und das ist vor allem so in der HR-Welt, werden wohl ganz viele englische Begriffe übernommen. Ja, verstehe. Genau aus dem Grund. Ja.
Ja. Ja, ich würde jetzt auch Versager, würde ich jetzt dann schon noch mal ein bisschen stärker, als ein stärkeres Wort als Underperformer bezeichnen. Aber ja.
Was als schlimmer oder weniger schlimm?
Als negativer, also Versager negativer.
Ja, genau. Ja, deswegen wird lieber Underperformer.
Mhm. Ja, ich frage mich dann manchmal, ob das in der, ob das im Englischen dann irgendwie auch, ich meine, gut, die haben jetzt halt keinen Vergleich mit dem Deutschen, aber ob das da dann irgendwie auch so ist, dass das dann irgendwie klug rüberkommt. Aber ja, offensichtlich jetzt gut laut der Cornell University ja nicht unbedingt, ne? Also dass das dann eben auch oftmals Bullshit ist.
Ja. Ja, man sollte sich nicht von der Verpackung überzeugen lassen, sondern was wirklich gesagt wird. Und viele hinterfragen das halt auch gar nie. Irgendwie hauen Leute so einen Satz raus und dann denkt man sich so, wow, das klang jetzt richtig gut, aber keine Ahnung, was der mir damit sagen wollte.
Genau, aber es wird halt nicht hinterfragt, Das glaube ich auch. Die Frage wäre halt noch, ob das KI dann nochmal verstärkt oder verbessert oder
wahrscheinlich verstärkt. Keinen
Unterschied hat. Ja, wahrscheinlich schon.
Weil wenn man jetzt zum Beispiel so einen Satz in ChatGPT oder Claude oder was auch immer man verwendet, reinhaut und sagt irgendwie, formulier das um, damit es irgendwie besser klingt. Mhm. Dann kommen da schon manchmal auch so Bullshit-Sätze raus.
Ja,
könnte man auch versuchen. Den dann halt einfach so künstlich länger machen.
Ja, genau. Ja. Was man dann nicht braucht. Man könnte mal versuchen, dann umgekehrt zu sagen, ne, hier ist ein Text und versuch das mal mit weniger Bullshit-Wörtern neu zu verfassen, was dann dabei rauskommt. Ja. Sollte man auch mal ausprobieren. Ja, klar. Dieses, man will halt klüger rüberkommen dadurch. Deswegen sollte man es dann auch besser nicht, also dann können halt die Leute, die das dann viel benutzen, dann auch nur hoffen, dass eben da niemand auf der anderen Seite das dann hinterfragt. Dann wird es vielleicht schwierig. Ja, schön.
Das war's, mein kleiner Exkurs.
Sehr schön. Very nice.
Very nice.
Das war sehr deep von dir.
Sehr nice, ja.
Da hast du sehr deep gedickt.
Ja, richtig amazing rübergebracht.
Awesome, ja. vielen Dank. Also eine Studie von der Cornell University und dann diese Untersuchung vom Leibniz-Institut.
Genau.
Für deutsche Sprache.
Ja. Mhm. Werde ich in den Shownotes verlinken.
Was würde man denn jetzt für Shownotes sagen auf Deutsch in der Episodenbeschreibung?
Ja, klingt halt Shownotes schon besser.
Irgendwie schon, ja.
Will ich jetzt aber auch noch nicht als Bullshit zählen.
Nee, überhaupt nicht. Ich auch nicht. Aber es ist halt eins der Wörter, was wahrscheinlich auch vom Leibniz-Institut dann vielleicht, ist es ja Teil davon, aber es sicher wäre, dass es halt vor, weiß ich nicht, 20 Jahren wahrscheinlich noch nicht oder vor 10 Jahren vielleicht sogar noch nicht benutzt worden wäre so oft.
Ja, das stimmt.
Ja, vielen Dank.
Gerne.
Ich werde das dann jetzt hier bei uns intern untersuchen, wie viel Bullshit wir so verwenden nochmal, wenn ich mal ein bisschen stärker einen Blick drauf haben.
Ja, vielleicht bringe ich mal jetzt statt dem Tipp der Woche, bringe ich mal den Bullshit-Satz der Woche mit.
Bullshit-Satz der Woche, sehr gut. Ja, dann lass uns das vornehmen für nächstes Mal. Sehr schön.
Ja, super.
Ja, ich habe eine Empfehlung. Ja, und zwar, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, OpenAI hat ja einen Podcast gekauft.
Mhm.
TBPN. Und TBPN, kanntest du die vorher?
Ja.
Ah, okay, weil ich habe irgendwie so ein paar Artikel gelesen, also unter anderem von Casey Newton, in dem Newsletter von Casey Newton, The Platformer, der das irgendwie so gar nicht verstehen kann. Und auch viele wohl bei OpenAI selber haben irgendwie zuerst gedacht, das sei ein April-Scherz, als sie das angekündigt haben, weil das irgendwie, warum auch immer das jemand tut. Und in dem, ich glaube, das ist auch ein Newsletter, soweit ich weiß, Garbage Day heißt der. Da ist ein Artikel erschienen und der heißt OpenAI bought a livestream no one watches. Und das ist, den Artikel möchte ich gerne empfehlen. Setzen wir dann in die Episodenbeschreibung. Der ist nämlich sehr, sehr nett, sehr lustig geschrieben. Und ich habe mir diesen TBPN dann auch mal, also die Zahlen angeguckt, so richtig, also von außen betrachtet zumindest, so richtig viele Zuhörende hat dieser Videopodcast wirklich nicht. Ist ja irgendwie eine tägliche Show, glaube ich, ne?
Ja, ich glaube irgendwie, wie viel? 20.000 oder so habe ich irgendwo gelesen?
Ja, also wenn man es jetzt, also über alle Plattformen hinweg, heißt es zumindest in dem Artikel, den ich jetzt hier empfehle, dass der wohl, also dass jetzt geschätzt wird, dass er nicht mehr als 100.000 Hörende hat. Ja. Und wenn du halt guckst, also bei YouTube haben halt teilweise die Videos so zwischen 4.000 und 7.000 Views. Und X ist wohl die größte Plattform. Und wenn man da mal so ein bisschen durchscrollt, das sind dann auch immer so 12.000 Views oder 30.000 Views oder so. Also jetzt echt nicht viel. Und wenn du bedenkst, dass halt OpenAI dafür mehrere hundert Millionen Dollar ausgegeben hat, das finde ich schon echt, also weiß ich auch nicht.
Ja. Ja, ich finde es irgendwie auch interessant. Und ich frage mich auch, wie sich das dann auswirkt auf die ChatGPT-Results. Also, ob das da irgendwie einen Einfluss drauf haben wird. Und ich glaube, also die haben nicht so viele Views, aber die sind halt gerade von so San Francisco Foundern und VCs und so, wird das schon echt recht viel konsumiert.
Ja, genau. Ja, ja. Das also heißt, sagen die eben auch in dem Artikel, ja.
Ja. Also ich finde es interessant.
Ich finde es auch interessant. Da war halt eben, ist eben in dem Artikel dann auch so ein Versuch, das zu erklären, dass halt dass es halt sehr viel von Investoren und halt so dieser ganzen Silicon Valley Bubble eben sehr viel gehört wird, und OpenAI hat sich gedacht, das wollen wir haben. Ne? Ja. Da, wo halt irgendwie die gesamte, so die eigene Bubble sich irgendwie unterhält, ne? Also diesen Ort, den wollen wir halt hosten, und deswegen wurde er halt gekauft. Also es ist schon irgendwie,
Und ich bin dann ja auch echt, also ich bin da ja über mehrere Sachen gespannt, wie das abläuft. Also die sagen ja, die werden, wie sagt man denn das jetzt auf Deutsch? Also die werden unabhängig bleiben, also dass OpenAI nicht mit reinsprechen möchte.
Ja, ist doch Quatsch.
Und dass sie wohl mit der Kommunikation helfen wollen, außerhalb von der Show. Aber zum Beispiel könnte ich mir jetzt schon vorstellen, wenn da jetzt irgendwie einer von Anthropic oder so sprechen wollen würde, dass die da vielleicht schon dann ihr Veto einlegen. Kann ich mir schon echt gut vorstellen.
Ja, das sollte man mal beobachten, ne? Wie sehr dann irgendwie von den anderen KI-Firmen dann da Gäste dann eben dabei sind, ja.
Ja.
Ja. Ja, es ist irgendwie eine ganz, ganz seltsame Entscheidung. Und ich meine, ich bin ja jetzt ja bei weitem nicht irgendwie in der Lage, das irgendwie wirklich gut bewerten zu können, aber es wirkt auf jeden Fall alles sehr komisch.
Ja, irgendwie, also ein bisschen klingt es auch wie so eine Impulshandlung von Sam Altman, oder?
Ja,
irgendwie Geld übrig gehabt.
Genau, die haben ja jetzt eine neue Finanzierungsrunde irgendwie mit, ich weiß nicht, wie viel Milliarden Dollar durchgezogen. Und dann dachten sie sich, kaufen doch mal für ein paar hundert Millionen dann einfach mal so einen Podcast.
Ja, das könnt ihr ganz genau sagen, wie viel. Das habe ich nämlich heute Morgen erst zusammengefasst. Ach nee, finde ich jetzt nicht mehr so schnell. Naja, es waren recht viele.
Ja, verrückt. Also, OpenAI bought a Livestream No One Watches, ein recht lesenswerter Artikel dazu. Und ganz lustig zwischendurch.
Ja, lese ich mir mal durch.
Ja.
Ja.
Sehr gut.
122 Billionen Dollar Funding Round übrigens.
Milliarden also.
Ja.
Ja, Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, wenn man da bedenkt, dass dann irgendwie die französische Regierung irgendwie in Bohai macht, wenn die mal 5 Milliarden in KI investieren, da sieht man irgendwie so die Verhältnisse.
Ja,
das ist echt, absolut. Ja, da wird es lange dauern, bis Europa da irgendwie aufschließen kann. Ich möchte auch nicht wissen, wie viel in China halt dafür dann investiert wird. Das ist schon echt, sind schon echt andere, ja, noch nicht mal, also ja, ein anderer Planet ist das sozusagen. Verrückt.
Ja, okay. Dann.
Wir werden es weiter beobachten. Dann vielen Dank für dein Bullshit, für die Bullshit-Studien.
Sehr gern.
Und wir haben auf jeden Fall noch so einige Dinge, wo wir dann wieder ein Follow-up machen müssen, nächste Episode.
Ja.
Sehr gut.
Ich freue mich schon.
Ich mich auch. Bis nächste Woche.
Bis dann. Tschüss.
Bis dann. Tschüss. Jetzt hatte ich gerade keine Luft mehr bekommen, deswegen habe ich das bis nächste Woche. Das Woche hatte ich so verschluckt.